SRF 1.
Punkt halb eins. Hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Die Angst der EU vor mehr Erdogan und weniger Rechtsstaat in der Türkei nach dem Putschversuch. Und wenn plötzlich tausende Menschen auf einen Schlag verhaftet werden, wo kommen die hin und wann können sie mit einem Prozess rechnen? Am besten mit einem fairen. Dann ein Gotteskrieger aus Winterthur muss länger in Untersuchungshaft bleiben. Der Mann habe in Syrien mit dem IS gekämpft, sagt die Bundesanwaltschaft. Um 13 Uhr.
Ich bin Schweiz!
Ich bin Schweiz.
Wir sind Schweiz!
Wir sind die Schweiz. Die Sommerserie im Rendezvous.
Diese Woche, wie Gemeinden Identität stiften, zu Besuch in Trogen in Appenzell-Ausserrhoden. Rendezvous am Montag mit Simon Loy. Tausende entlassene Richter und Polizisten, tausende verhaftete Militärs. Zur aktuellen Situation in der Türkei nach dem Putschversuch treffen sich heute die Außenminister der EU in Brüssel. Beim Frühstück mit dabei war heute Morgen auch ihr amerikanischer Amtskollege John Kerry. Die Außenminister sehen den türkischen Rechtsstaat in Gefahr. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Die Zukunft der Türkei entscheide sich in diesen Tagen, sagte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn.
L'avenir direct de la Turquie se joue dans ces jours-ci.
Entweder bleibe die Türkei eine Demokratie oder sie verabschiede sich von rechtsstaatlichen Grundsätzen.
C'est soit une démocratie, ce que nous voulons, soit un système qui ne répond pas aux critères de Copenhague, donc à l'état de droit.
Brüssel verurteilt den Putschversuch gegen Präsident Erdogan zwar einhellig, Panzer und Gewehre haben in der Politik nichts zu suchen, aber die Außenminister sind gleichwohl äußerst besorgt über die Reaktion der türkischen Regierung. Bereits als sich abzuzeichnen begonnen habe, dass der Putschversuch niedergeschlagen werde, hätten sie befürchtet, dass die türkische Regierung rabiat durchgreifen werde, sagt der für Nachbarschaftsbeziehungen und Erweiterungsfragen zuständige EU-Kommissar Johannes Hahn. Nun entlasse Erdogan umgehend mehrere tausend Richter. Das weise darauf hin, dass die Namen dieser Richter bereits auf einer Liste standen und Erdogan nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet habe.
The lists are available already after the event indicates that this was prepared, that a certain moment should be used.
Der belgische Außenminister Didier Reynders sagte, wenn die türkische Regierung unter Präsident Erdogan den Rechtsstaat dermaßen mit Füßen trete und sogar über die Wiedereinführung der Todesstrafe nachdenke, sei eine Annäherung an die EU undenkbar.
On peut pas imaginer cela de la part d'un pays qui souhaiterait se rapprocher de l'Union européenne. Donc il va falloir être très ferme aujourd'hui.
Schließlich mahnte auch der amerikanische Außenminister John Kerry die türkische Regierung, beim Vorgehen gegen die Putschisten die Stabilität und Ordnung im Lande zu sichern und dabei auch die Demokratie und den Rechtsstaat zu schützen.
We also urge the government of Turkey to uphold the highest standards of respect for the nation's democratic institutions and the rule of law.
Nach diesem Treffen mit John Kerry werden die Außenminister der EU nochmals unter sich die Lage in der Türkei diskutieren und dann auch entsprechende Schlussfolgerungen beschließen.
Oliver Washington in Brüssel, es wird also noch einmal diskutiert. Kann man denn trotzdem jetzt schon sagen, was die Ereignisse in der Türkei bedeuten für das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei?
Also natürlich wissen wir noch nicht, ob die Türkei tatsächlich die Todesstrafe wieder einführen wird oder nicht. Aber sollte sie das tatsächlich machen, sie hätte in der EU nichts zu suchen und die EU müsste in diesem Fall auch die Beitrittsverhandlungen beenden. Das hat übrigens vor wenigen Minuten auch der Sprecher der deutschen Regierung vor den Medien klar und deutlich gesagt. Also das wird schon eine ganz entscheidende Frage sein, in welche Richtung sich die Türkei bewegen wird und wie sich dann eben auch das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei entwickeln wird.
Aber irgendeine Reaktion der EU, die wird es geben?
Es wird eine Reaktion geben und es wird auch eine Reaktion geben der EU, nehme ich mal an, auf die Verletzungen des Rechtsstaates in der Türkei. Es gibt die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Das sind die Kriterien festgeschrieben, welche ein Land erfüllen muss, welche der EU beitreten möchte. Und ich zitiere, als Voraussetzung für die Mitgliedschaft muss der Beitrittskandidat eine institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und deren Schutz von Minderheiten verwirklicht haben. Und es versteht sich meines Erachtens von selbst, dass die Entlassung von einigen tausend Richtern im Widerspruch steht zu diesen Kriterien. Insofern müsste die EU auch aus diesem Grund die Beitrittsverhandlungen wohl sistieren und meines Erachtens auch den Prozess zur Liberalisierung der Visabestimmungen.
Das sind diese beiden Punkte, Visa-Verhandlungen, Beitrittsverhandlungen. Dann gibt es ja da aber auch noch diesen Flüchtlingspakt mit der Türkei. Und da sitzt ja Erdogan weiterhin am längeren Hebel gegenüber der EU.
Und das ist eben auch das Problem. Aus diesem Grund hat die EU in den letzten Monaten auch bei anderen Menschenrechtsverletzungen der türkischen Regierung nur zaghaft reagiert. Sie hat diese nur zaghaft verurteilt. Ich erinnere an den Umgang der türkischen Regierung mit Journalisten oder auch an den Umgang der türkischen Regierung mit der kurdischen Minderheit. Und weil eben in Europa niemand mehr solche Zustände möchte wie im letzten Jahr, als täglich tausende Flüchtlinge nach Europa kamen, und weil man eben in dieser Frage von der Türkei abhängig ist, bin ich zum jetzigen Zeitpunkt noch vorsichtig, wie klar die EU aufgrund dieser Verletzungen, also des Rechtsstaates, reagieren wird, ob sie wirklich die Beitrittsverhandlungen und den Visa-Prozess sistieren wird oder nicht, wie mutig also die EU ist. Aber möglicherweise haben wir bereits heute Nachmittag dann die Antwort.
Danke, Oliver Washington in Brüssel. Verhaftungswelle in der Türkei. Wir bleiben am Thema dran, nach den weiteren Meldungen des Tages mit Maybrit Horlacher.
Der Anschlag in Nizza hat ein drittes Todesopfer aus der Schweiz gefordert. Es handelt sich um eine junge Frau aus Yverdon. Sie ist die Mutter des 6-jährigen Mädchens, das beim Anschlag ebenfalls getötet wurde. Das bestätigte das Außendepartement des Bundes. Die Frau sei Ausländerin, die in der Schweiz gewohnt habe. Man stehe in Kontakt mit den Angehörigen der Opfer und unterstütze diese. Auch eine 54-jährige Frau aus dem Tessin war in Nizza ums Leben gekommen. Der Attentäter war am Donnerstag mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gefahren. Insgesamt starben dabei 84 Personen. Die internationale Gemeinschaft müsse ihren Kampf gegen AIDS verstärken. Das forderte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon an der Welt-AIDS-Konferenz im südafrikanischen Durban. Nur so könne das Ziel der UNO erreicht werden, die Immunschwächekrankheit bis 2030 zu besiegen. Mehr als die Hälfte der rund 37 Millionen HIV-Infizierten weltweit hätten aber immer noch keinen Zugang zu Medikamenten, so Ban. Jedes Jahr sterben mehr als 1 Million Menschen an AIDS, die meisten davon in Afrika. In Kasachstan haben Bewaffnete eine Polizeistation und den Sitz des Inlandgeheimdienstes attackiert. Bei den Angriffen in der Stadt Almaty seien 3 Polizisten und eine Zivilperson getötet worden, teilte das Innenministerium mit. Zudem habe es mehrere Verletzte gegeben, berichten lokale Medien. Ein Verdächtiger ist gemäß Innenministerium festgenommen worden, ein weiterer sei auf der Flucht. Im Millionenbetrugsfall um die ASE Investment AG hat die Aargauer Staatsanwaltschaft Anklage gegen 3 Personen erhoben. Der Geschäftsführer werde unter anderem wegen gewerbsmäßigen Betrugs und mehrfacher Urkundenfälschung angeklagt. Der Mann sei weitgehend geständig und habe bereits im Februar 2015 den vorzeitigen Strafvollzug angetreten. Weiter sind der Präsident des ASE-Verwaltungsrats und ein ehemaliger Kundenberater angeklagt. Die ASE Investment mit Sitz in Frick soll unter anderem Kunden- und Anlagegelder vermischt und dadurch ein riesiges Schneeballsystem betrieben haben. Laut der Staatsanwaltschaft wurden im Zusammenhang mit dem Anlagebetrug insgesamt 2'500 Geschädigte ermittelt. Die Deliktsumme betrage 170 Millionen Franken. Der japanische Telekommunikationsanbieter SoftBank will den britischen Chipdesigner ARM kaufen. Dem Unternehmen sei ein Angebot von umgerechnet 31 Milliarden Franken unterbreitet worden, teilte SoftBank mit. ARM entwirft das Design für Chips, die in zahlreichen Smartphones und Tablets verwendet werden. Der Flughafen Zürich-Kloten hat gestern Sonntag einen neuen Passagierrekord verzeichnet. Erstmals sind innerhalb eines Tages mehr als 100'000 Menschen über den Flughafen gereist. An einem durchschnittlichen Tag würden sonst rund 72'000 am Flughafen ankommen oder abreisen. Der Grossandrang zum Ferienbeginn sei immer eine besondere Herausforderung, teilte der Flughafen mit. Der bisherige Rekordtag lag ebenfalls in den Sommerferien. Es war der 19. Juli des letzten Jahres mit knapp 97'000 Passagieren. Die private Raumkapsel Dragon ist vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida zur internationalen Raumstation ISS gestartet. Das teilten die US-Raumfahrtbehörde und das Unternehmen SpaceX mit. Die Dragon bringt rund 2'000 Kilogramm Lebensmittel für die Astronauten und Bauteile zur ISS. Andocken wird sie voraussichtlich am Mittwoch. Die Raumkapsel wurde vom privaten Unternehmen SpaceX konzipiert, mit Unterstützung der NASA. Die Wetteraussichten. Am Nachmittag und morgen scheint oft die Sonne. Über den Bergen bilden sich einzelne Quellwolken und in der Ostschweiz sind Schauer nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen bei 28 bis 32 Grad.
Und so geht's weiter bei uns bis um 13 Uhr. Eigentlich nichts Neues im Osten. Die Verhaftungswelle nach dem Putschversuch in der Türkei und trotzdem sind die Ängste diesmal größer. Eigentlich auch nichts Neues im Westen. Appelle des US-Präsidenten nach tödlichen Schüssen auf Polizisten in Baton Rouge und trotzdem nehmen die Spannungen zu. Und?
So die erste Aussage war, was heisst, wird ist ein Velorennen, das macht pfft und dann ist das durch.
Von wegen pfft und durch. Le Tour kommt nach Bern und hier ist man doch ziemlich auf die Welt gekommen. Säubern, so nennt das der türkische Präsident Erdogan, wenn er tausende Menschen festnehmen lässt nach dem gescheiterten Putschversuch am Freitag. 7.500 Leute hat er schon arrestiert, 3.000 Richter verloren ihre Arbeit und heute heißt es aus der Türkei, auch rund 8.000 Polizisten seien entlassen worden. Frage an Luise Sammann in Istanbul, wenn es so viele Menschen auf einen Schlag verhaftet werden, wo kommen die hin?
Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage. Am ersten Tag schien das auch hier tatsächlich ein großes Problem. Im Internet kursierten da Bilder von halbnackt Verhafteten, die mit Handschellen gefesselt am Boden in Sporthallen lagen. Da sah es wirklich so aus, als ob man nicht wüsste, wohin mit diesen Menschen. Aber da scheint man schnell reagiert zu haben. Inzwischen sind die wohl alle untergebracht. Es sieht ja ohnehin nicht danach aus, als wären diese Festnahmen vollkommen spontan geschehen, sondern es sieht ja danach aus, als ob das doch schon länger geplant gewesen wäre.
Eben, es geht ja um Tausende von Menschen, die jetzt auf ihren Prozess warten. Können Sie denn damit rechnen, dass Ihnen auch ein fairer Prozess gemacht wird?
Ja, das ist natürlich eine große, große Frage, die nicht erst jetzt mit diesem Vorfall eigentlich aufgekommen ist, sondern ja schon seit Monaten, wenn nicht Jahren in der Türkei immer wieder gefragt wird, wie funktionsfähig ist das Rechtssystem noch, wie funktionsfähig ist die Demokratie hier. Ich glaube nicht, dass sich daran so viel geändert hat. Das heißt, wir haben ja in den letzten Jahren mehrfach solche Verhaftungswellen hier erlebt, immer wieder auch mit Bezug auf diese Gülen-Bewegung, die auch jetzt wieder im Zentrum der ganzen Ermittlungen steht. Ob diese Verfahren fair sind oder nicht, das hängt tatsächlich davon ab, von welcher Seite man darauf guckt.
Aber gibt es irgendwie einen Zeithorizont für diese Verhafteten, wann sie mit einem Prozess rechnen können?
Das ist genau eines der ganz großen Probleme hier, dass oft eben unheimlich lange Menschen auf ihren Prozess überhaupt warten und derweil aber schon in Haft eigentlich sitzen. Ich denke, klar ist, dass die Drahtzieher hier, die hinter diesem Putschversuch stehen, die werden auf jeden Fall lebenslängliche Haftstrafen erhalten. Und ich denke, dass das relativ schnell auch da die Prozesse losgehen werden, weil das türkische Volk das fordert. Die große Frage, die sich hier viele Menschen momentan stellen, ist, was passiert mit den einfachen Leuten, mit den einfachen Soldaten, die da verhaftet wurden. Im Internet kursieren Geschichten von Wehrdienstleistenden, die zum Beispiel sagen, mein Pflichtdienst, der wäre in 2 Tagen vorbei gewesen. Ich hätte nie an einem Putsch teilgenommen, aber wir wussten einfach gar nicht, was wir da tun. Unsere Befehlshaber, die kamen rein, sagten so, fertig machen, mitkommen und das war's. Ja, und die große Frage ist, was macht man mit diesen Leuten, die im Moment ja auch verhaftet worden sind, aber die kann man jetzt wohl kaum lebenslänglich ins Gefängnis stecken.
Nun hat Erdogan ja auch 8.000 Polizisten auf die Straße gestellt, ist heute zu lesen. Wer garantiert unter diesen Umständen eigentlich die Sicherheit noch? Ist das die Armee?
Nein, daran hat sich eigentlich nichts geändert. In der Türkei gibt es 250.000 Polizisten. Das heißt, diese 8.000 jetzt, das wirkt zwar schockierend, scheint aber nicht wirklich die Sicherheit des Landes zu gefährden. Allerdings ist es gleichzeitig so, dass die Armee jetzt auch erst recht, wo sie ja zunehmend nochmal mit Erdogan-Leuten besetzt wurde, sicherlich viel Macht und Schlagkraft auch innerhalb des Landes hat.
Luise Sammann, war es das jetzt oder hat ihr da noch weitere Kreise im Visier, zum Beispiel die Lehre, Forschung, die Universitäten oder auch die Kulturschaffenden?
Eigentlich hat sich in der Türkei gar nicht so viel geändert durch diese Geschehnisse hier am Wochenende. Erdogan war vorher dafür bekannt, dass er ein Machtmensch ist und dass er seine Macht bis zum bitteren Ende ausnutzen wollen wird. Klar ist, die Türkei wird nicht demokratischer werden durch das, was da passiert ist. Denn Erdogan geht ja im gewissen Sinne wirklich gestärkt daraus hervor. Er ist jetzt hier der große Sieger, der einen Putsch abgewendet hat, den, auch das möchte ich nochmal betonen, auch die Erdogan-Gegner nicht wollten. Ich habe mit vielen, vielen Menschen hier gesprochen, die mir gesagt haben, ich würde Erdogan nie wählen, ich unterstütze Erdogan nicht, aber lieber Erdogan als eine Militärregierung. Das heißt, da herrschte eine fast schon absurde Einheit im türkischen Volk, das ja eigentlich sehr gespalten ist. Und diese Einheit, die stärkt Erdogan jetzt natürlich den Rücken.
Das waren Erläuterungen von Luise Sammann. Sie arbeitet als Journalistin in Istanbul. In der Schweiz leben rund 70.000 Türkinnen und Türken. Die Ereignisse beschäftigen auch sie. Was hat die Polarisierung in ihrem Heimatland für Auswirkungen auf das Zusammenleben hier in der Schweiz? Inlandredaktor Samuel Buri hat sich umgehört.
Der Zürcher Cebrail Delemetz ist Teil der Gülen-Bewegung. Er ist froh, ist der Putschversuch gescheitert. Doch die Ereignisse in der Türkei spürt er im Alltag.
Die Leute haben mich angerufen, die Bekannten von mir und Freunde von mir, dass ich nicht mehr im Social Media Erdogan-kritische Äußerungen mehr machen sollte und dass ich auf meine Sicherheit achten sollte.
Der Bruch zwischen dem Prediger Fethullah Gülen und dem türkischen Staatschef Erdogan habe schon vor 3 Jahren die türkische Gemeinschaft in der Schweiz gespalten.
Dass Freunde nicht mehr miteinander reden, dass Menschen, die vorher miteinander zu tun hatten, auf einmal dann mit diesen Ereignissen sich voneinander entfernt haben.
Delemetz ist im Beirat des Dialoginstituts in Zürich. Es definiert sich als politisch neutral, ist aber Teil der Gülen-Bewegung. Wie viele Türkinnen und Türken in der Schweiz Gülen-Anhänger sind, weiß Delemetz nicht. Die Bewegung sei dezentral organisiert. Dazu gehören Schulen, Kulturvereine und ein Unternehmerclub, ein gutes Dutzend Institutionen. Auch die Kurden in der Schweiz sind aufgewühlt. Erst im letzten Herbst kam es in Bern zu Zusammenstößen zwischen Anhängern der kurdischen Arbeiterpartei und türkischen Nationalisten. Passiert nun so etwas wieder? Edibe Gölgeli präsidiert die schweizerisch-kurdische Gemeinschaft. Sie sagt, Auseinandersetzungen seien Einzelfälle, heute und in Zukunft.
Es gibt immer irgendwelche Leute, die ineinander reingeraten könnten, aber das sollte nicht auf die Kappe der Mehrheit gehen.
In Deutschland wurde am Wochenende ein Lokal der Gülen-Bewegung von türkischen Nationalisten angegriffen. In Belgien stehen Gülen-Anhänger unter Polizeischutz. Und bei uns? Karaman Tunamboylu, Präsident der türkischen Gemeinschaft Schweiz, glaubt nicht, dass die Situation in der Türkei hierzulande Folgen hat.
Also ich würde sagen, es wird nicht eine große Aufregung oder Unruhe bedeuten in der Schweiz.
Hier sei die Gülen-Bewegung praktisch nicht wahrnehmbar. Mit Auseinandersetzungen zwischen Erdogan-Anhängern und Gegnern irgendwelcher Art rechnet Tunamboylu nicht. Doch Gülen-Anhänger Cebrail Derlemetz gesteht, man bereite sich vor.
Wir haben schon bereits mit Freunden darüber nachgedacht, wie wir präventiv dagegen uns vorbereiten können oder was wir da tun können, dass auch solche Ereignisse wie in Deutschland und in Belgien auch hier in der Schweiz passieren können.
Die Ereignisse in der Türkei beschäftigen türkische Staatsbürger in der Schweiz. Und die Polarisierung nimmt zu, auch wenn alle erleichtert sind, dass der Putsch misslungen ist.
Sie hören Rendezvous 12 vor 1. In der Region Winterthur sorgt eine Szene radikaler Islamisten seit längerem für Schlagzeilen. Im Februar bereits hat die Bundesanwaltschaft ein Mitglied der Szene verhaftet. Jetzt wird bekannt, die Bundesanwaltschaft wirft dem Schweizer Bürger vor, in Syrien gekämpft und weitere Dschihad-Reisende rekrutiert zu haben. Dominik Meyer.
Der Vorwurf wiegt schwer. Der Mann aus der Winterthurer Dschihadisten-Szene soll in Syrien für die Islamisten gekämpft haben, sagt André Marti, der Sprecher der Bundesanwaltschaft.
Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, nach Syrien gereist zu sein und sich dort an Kampfhandlungen auf der Seite des IS beteiligt zu haben.
Fotos zeigen den Mann offenbar im IS-Kämpferstil. So steht es in einem Zwischenurteil des Bundesstrafgerichts. Gegenüber Bekannten soll der Mann von einem möglichen Märtyrertod gesprochen haben. Neben dem Kampf für den IS soll der Schweizer Bürger auch 2 minderjährige Geschwister aus Winterthur zur Reise in den Dschihad nach Syrien verleitet haben. Die Bundesanwaltschaft werfe dem Mann einen Verstoß gegen das IS-Verbotsgesetz und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation vor, sagt Sprecher André Marti. Der Beschuldigte soll eine zentrale Figur sein in der Winterthurer Dschihadisten-Szene.
Im Rahmen der weit über 60 hängigen Strafverfahren, die die Bundesanwaltschaft führt, ist dieses Strafverfahren sicherlich sehr wichtig. nicht zuletzt auch mit Blick auf die Person, auf ihre Aktivitäten sowohl im Ausland als auch im Grossraum Zürich.
Der Beschuldigte selbst gibt einige Vorwürfe zu, zum Beispiel, dass er in Syrien war, dass er Kontakte habe zu Extremisten und dass er IS-Material weiterverbreitet habe. Hingegen bestreitet er, in Syrien gekämpft zu haben, er habe vielmehr Hilfsgüter verteilen wollen. Auch bestreitet der Mann, die beiden Minderjährigen für den Dschihad rekrutiert zu haben. Das Bundesstrafgericht hingegen neigt offenbar zur Darstellung der Bundesanwaltschaft. Die Aussage etwa, der Beschuldigte habe in Syrien Hilfsgüter verteilen wollen, erscheine als, Zitat, reine Schutzbehauptung, schreiben die Richter. In seinem Zwischenurteil verlängert das Bundesstrafgericht deshalb die Untersuchungshaft bis Mitte August. Es will damit verhindern, dass sich der Beschuldigte mit anderen Verdächtigen abspricht. Die Bundesanwaltschaft nämlich, auch das wird mit dem heutigen Urteil klar, hat ihre Strafuntersuchung unterdessen auf weitere Verdächtige ausgeweitet.
Drei tote Polizisten und drei Verletzte, das die Bilanz einer Schießerei im amerikanischen Baton Rouge diese Nacht. Es ist das zweite Mal in anderthalb Wochen, dass es in den USA zu Gewalt eines Schwarzen gegen Polizisten kommt. Präsident Barack Obama mahnte deshalb:
Everyone right now focus on words and actions that can unite this country rather than divide it further.
Die Amerikaner sollten sich nun darum bemühen, das Land zu einen, statt es weiter zu spalten. Ich sprach darüber mit unserer USA-Korrespondentin Priscilla Imboden und fragte sie, diese mahnenden Worte, diese Wiederholung der Wiederholung, kommt sie noch an bei der Bevölkerung?
Das ist im Moment fraglich. Seine mäßigenden Worte sind sicher wichtig in solch einem Moment, aber sie wirken etwas hilflos und eben auch repetitiv, weil er sie immer wieder so vortragen musste. Außerdem findet im Moment ja ein sehr schriller Wahlkampf statt und da droht ein gemäßigter Mann unterzugehen.
Gibt es denn schon Beispiele dafür, wie dieses jüngste Ereignis jetzt schon wieder instrumentalisiert wird? Eben zum Beispiel von Donald Trump.
Ja, Donald Trump hat wie üblich sich auf Twitter geäußert, jetzt zu den neuesten Ereignissen in Baton Rouge. Er hat geschrieben, Obama habe keine Ahnung, von was er rede und das ganze Land sei von Kriminalität überzogen und alles werde nur noch schlimmer. Er schürt also weiter die Unsicherheit und die Furcht in der Bevölkerung.
Nun war Obama als erster schwarzer Präsident ja ein Hoffnungsträger für die schwarze Bevölkerung. Jetzt, am Ende seiner Amtszeit, scheint es, als seien die Probleme zwischen Schwarz und Weiß größer geworden, Priscilla Imboden. Stimmt dieser Eindruck?
Diesen Eindruck haben jedenfalls viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Neueste Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner glauben, dass die Rassenbeziehungen schlimmer geworden sind und dass sie in nächster Zeit noch schlimmer werden.
Und warum ist das so? Warum ändert sich ausgerechnet beim schwarzen Präsidenten diese Befindlichkeit der Menschen?
Unmittelbar ist es wegen der Polizeigewalt, die bekannt wurde über die Massenmedien auch in den letzten anderthalb Jahren gegen die schwarze Bevölkerung. Sie wusste das schon lange, aber die restliche Bevölkerung wusste das nicht oder nicht zur Genüge. Neulich gab es eben auch diese Erschießungen von Polizisten und das schürt das Ganze noch weiter an. Es gibt aber noch einen tieferen Grund. Die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten hat zu einer Mobilisierung geführt bei den rassistischen Gruppierungen. Sie haben einen Mitgliederzulauf erlebt. Das sind Menschen, die Mühe haben damit zu akzeptieren, dass die Bevölkerung, die Gesellschaft in den USA farbiger wird, dass ein Schwarzer auch Präsident sein kann. Viele Menschen, die Trump unterstützen, die hegen das gleiche Unbehagen oder auch den gleichen Rassismus und er bedient sie mit seinen Aussagen.
Wenn wir die Chronologie der Polizeigewalt in den USA anschauen, dann beginnt die ja vor knapp zwei Jahren, wo der unbewaffnete schwarze Teenager Michael Brown in Ferguson von der Polizei erschossen wird. Man kann sagen, das war auch der Zeitpunkt, als in den USA die Stimmung zu kippen begann.
Ja, damals begann die Stimmung zu kippen zugunsten der schwarzen Bevölkerung, kann man sagen. Denn es wurde breit bekannt, was sie erleben, dass sie eine andere Polizei erleben als jetzt weiße Menschen in diesem Land, dass sie zum Teil zu Unrecht behandelt werden, auch brutal behandelt, sogar erschossen werden. Das hat viele weiße Menschen auch aufgerüttelt, sie dazu gebracht, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Es wurden Reformen verlangt und diese wurden auch jetzt angestoßen.
Kurz zu diesen Reformen, was sind das für welche?
Das ist vor allem in der Ausbildung der Polizei, dass sie mehr auf Deeskalation setzen sollen und nicht gleich zur Waffe greifen. Es sind aber auch Reformen in der Zusammensetzung der Polizeikorps, dass diese die Bevölkerung besser widerspiegeln, also dass zum Beispiel mehr schwarze Polizisten werden und auch mehr Latinos Polizisten werden und so einen besseren Kontakt zu der Bevölkerung haben.
Und diese Reformen, Priscilla Imboden, die sind nun wieder in Gefahr?
Ja, das ist möglich. Es braucht nur noch wenige solche Anlässe, wenn überhaupt, wie diese von gestern, nämlich dass Polizisten erschossen werden. Und dann ist der ganze Goodwill, der entstanden ist, wieder verspielt und dann verhärten sich beide Fronten wieder und es kommt, wie es vorher war.
Und Hillary Clinton als Präsidentin der USA, die wäre in diesem Sinne besser geeignet, weil deeskalierender als Donald Trump.
Ja, man kann halten, was man will von Hillary Clinton, aber sie ist auf jeden Fall keine Hetzerin. Sie hat sich auch zu den neuesten Ereignissen geäußert und sie hat gesagt, die Menschen, die dürfen sich jetzt nicht voneinander abwenden, sie sollen zusammen gegen die Gewalt einstehen. Also das sind ganz andere Töne als von der anderen Seite hörbar.
Das sagt unsere USA-Korrespondentin Priscilla Imboden im Rendezvous. Vor eins noch das da. In Bern, da ist heute vieles anders, denn die ersten Velofahrer der Tour de France werden am späten Nachmittag erwartet. Doch die Tour hat den Berner Alltag schon längst gehörig aus dem Trott geworfen. Denn der Aufwand ist enorm und man muss es leider sagen, man hat ihn in Bern etwas unterschätzt. Thomas Pressmann.
Heute Morgen auf dem Berner Gisonplatz. Seit Mitternacht kleben Arbeiter des Berner Tiefbauamtes die Tramschienen zu, damit ja kein Rennfahrer stürzt. Die Berner haben dafür ein neues Verfahren entwickelt. Die Franzosen bedecken die Schienen einfach mit Teer. Das wollten die Berner nicht. Hier komme eine Art Gummipflaster zum Einsatz, sagt Patrick Kreppi vom Berner Tiefbauamt.
Es ist ein gewisser Aufwand da, vor allem im Vorfeld. Das hier, was wir jetzt sehen, das ist das Endprodukt. Und bis wir eigentlich gewusst haben, welchen Weg das wir beschreiten wollen, war auch nicht ganz ohne. Also haben alles in allem etwa 10 Vorversuche gefahren.
Mit verschiedenen Materialien und Techniken. Mehrere hundert Meter Tramschienen wurden abgeklebt. Trams können hier seit dem Morgen keine mehr fahren. Auf praktisch allen ÖV-Verbindungen gibt es heute und am Mittwoch in Bern Umleitungen. Die Stadt ist sich viele Grossanlässe gewohnt. Die Fasnacht, die Fußball-Europameisterschaft 2008, Großdemonstrationen. Doch noch kein Anlass hat Bern je so viele Verkehrseinschränkungen gebracht wie dieses Velorennen. Seit einem halben Jahr tüftelt Urs Amstutz von Bernmobil am speziellen Verkehrsregime.
Das war die erste Aussage, was er gesagt hat, ist das Velorennen, das macht, dann ist das durch. Und dann, als die Pläne langsam gekommen sind, hat man gemerkt, das ist nicht nur eine Buslinie, die das betrifft.
Sondern das ganze Verkehrsnetz, nicht nur das der Stadt Bern, sondern auch das von Teilen des Kantons. Die Zusammenarbeit zwischen dem kleinen Bern und dem grossen Frankreich war nicht immer ganz einfach, erinnert sich Urs Amstutz.
Die denken in ganz anderen Dimensionen. Ob jetzt irgendwie eine Buslinie noch durch das oder das stresslich fahren kann, das interessiert die schlichtweg gar nicht.
Wegen der Tour de France sind in Bern 1000 Freiwillige im Einsatz. Die Kantonspolizei hat ihren Mitarbeitern eine Feriensperre auferlegt. In der Stadt Bern mussten der Tour auch mehrere Verkehrsinseln weichen. Der Stadt und den Kanton kostet das Velospektakel 2,5 Millionen Franken. Das lohne sich, sagt Stadtpräsident Alexander Cheppet, der an diesem Vormittag bei der Zieleinfahrt höchstpersönlich den Helfern letzte Anweisungen gibt.
Tour de France ist weltweit das drittgrösste Sportereignis. Es hat 84 Fernsehstationen, die live drauf sind. Ich glaube, das ist schon etwas, wo man muss sagen, nicht die öffentliche Hand profitiert, aber die Wirtschaft im Ganzen wird, glaube ich, schon einen gewissen Nutzen können ziehen davon.
Sagt Alexander Cheppet. Der Bevölkerung werde ja auch ein Velofest geboten. Zur richtigen Feststimmung sind diese Bernerinnen und Berner heute Morgen nicht. Sie nehmen die Tour eher einfach zur Kenntnis.
Ich bin jetzt nicht extrem Radsport interessiert, also nicht besonders. Aber ich finde es für die, die Interesse haben, ist sicher eine spannende Sache.
Ist gut, lauf mal.
Ich
Viele Gäste da, wunderbar.
Für mich braucht es nicht, aber ich glaube, es finden immer noch viele Leute cool, wenn die Tour de France nach Bern kommt.
Wegen dieser Tour ist heute in Bern vieles anders. Umleitungen, Behinderungen, abgesperrte Straßen, zugeklebte Tramschienen. Die Leute nehmen es gelassen, auch wenn das Tram oder der Bus wegen der Tour nicht so fahren wie sonst.
Wenn du ein bisschen weißt, was Zeugen erfahren und so, und das ist ja gut ausgeschildert, dann ist es echt. Weißt du, was du musst?
Ja, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, aber es ist gut ausgeschrieben. Von dem her geht es eigentlich gut.
Für mich persönlich wird es vor allem eine kleine Einschränkung geben auf dem Weg zur Arbeit. Also die ÖV ist halt jetzt ein bisschen eingeschränkt, aber das ist okay. Jetzt kann man dafür da ein bisschen bei schönem Wetter ein paar Meter mehr zu Fuß gehen. Das ist auch gut.
Das ist doch auch was, Thomas Pressmann hat berichtet. 13 Uhr gleich auf SRF 1 und SRF 4 News. Wir sind die Schweiz. In unserer Sommerserie gehen wir diese Woche ins Appenzellerland. Trogen heißt die Gemeinde und unsere Frage im Gepäck lautet, wie prägt unser Wohnort unsere Identität? Antworten gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Maybrit Hurlacher.
EU-Politiker werfen der Türkei vor, den Putschversuch nicht nach internationalem Recht aufzuarbeiten. EU-Kommissar Johannes Hahn sagte, ihn beunruhige vor allem, dass so viele Richter verhaftet worden seien. Mehrere Politiker kritisieren zudem die Absicht des türkischen Präsidenten Erdogan, über eine Wiedereinführung der Todesstrafe zu diskutieren. Ein 30-jähriger Mann aus Winterthur, der in Syrien für die Terrormiliz IS gekämpft haben soll, bleibt vorläufig in Untersuchungshaft. Wie das Bundesstrafgericht begründet, bestehe dringender Tatverdacht und Verdunkelungsgefahr. Nach dem Anschlag in Nizza hat das eidgenössische Außendepartement ein drittes Todesopfer aus der Schweiz bestätigt. Es handelt sich um die Mutter des 6-jährigen Mädchens, das beim Anschlag ebenfalls getötet wurde.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.